Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Digi Dave im Haus.
Jo, Alter, ich freue mich mal wieder hier zu sein.
Ja, ist, wobei gar nicht so lange her. Ne?
Nee, das stimmt, aber gefühlt ist es wieder Ewigkeiten her. Und dieses Kotzgeräusch, das war eigentlich nur instinktiv irgendwie simuliert, aber okay. Hat ja auch meinen Gesundheitszustand der letzten Woche wieder gespiegelt, wo wir ursprünglich aufnehmen wollten.
Aha, das stimmt wohl, ja.
Der Norovirus hat mich erwischt und
dahin gerafft.
Ja.
Ja, gerade erwischt es irgendwie alle.
Ja, Mann.
Denn es war ja auch angeschlagen und wir wollten das schon vorher aufnehmen, stimmt, aber das hat jetzt trotzdem hoffentlich noch in time eben geklappt.
Wir opfern uns für euch auf, ja.
Ja, voll. Aber ich meine, deine Stimme ist ja mittlerweile am Freitag häufiger zu hören.
Ja.
Bastarde sei Dank.
Wir haben jetzt auch wieder eine neue Zuhörerin, habe ich heute auf Arbeit akquiriert.
Ah ja?
Ja.
Sehr gut.
Sie meinte, ich drücke auch die Glocke. Ich musste echt kurz überlegen, was meint sie, aber wahrscheinlich meint sie einfach so Abonnement, ja, das dass sie darüber informiert wird. Spotify.
Bei YouTube ist das.
YouTube auch? Ja, okay, ich habe ihr den Spotify-Link geschickt.
Das ist das, was man sagt, wenn man bei YouTube abonniert. Ist das.
Ja, okay.
Glaube ich, weil, oder beziehungsweise, wenn du bei YouTube die Benachrichtigung anstellen willst, glaube ich, ist das die Glocke.
Ja.
Ja.
Und eine andere Ex-Kollegin mittlerweile, die hatte mir auch irgendwie zu früh zum Geburtstag gratuliert und ich meinte, nee, ich hab ja erst noch, aber cool, dass du an mich denkst. Wir meinte, die ist gerade in Griechenland unterwegs und hört sich auch unseren Podcast an.
Ach.
Ja, irgendwie. Ja,
Mensch.
Haufenweise Leute von der Arbeit.
Ja, ist doch cool. Vor allem, wenn es dann eben auch mal ein paar weibliche Menschen sind.
Ja, Mann.
Weil so rein statistisch gesehen ist das ja schon ein ziemlicher Männerverein hier.
Ah, okay. Ja gut, das weiß ich dann leider nicht.
Ja, doch. Also. Ah.
Statistisch gesehen habe ich, glaube ich, auf Arbeit ein bisschen mehr Kolleginnen, als es Kollegen sind.
Ja?
Ja, ich glaube.
Na dann, ja. Musst du da die Runde machen. Ja, weil also zumindest bei Spotify kann man das ja einsehen, wie das so demografisch aufgestellt ist, okay. Was so Alter und Geschlecht angeht. Und da sind wir halt echt bei 90% Männern.
Alter.
Naja. Ja. Klar. Deswegen, ich appelliere ja immer wieder und es gibt ja auch sehr filmaffine Frauen da draußen. Deswegen, wir müssen die nur finden.
Ja.
Und mit was ihr so mit den Bastarden macht, ist das ja tendenziell schon auch immer echt ein Deep Cut. Umso geiler, wenn du dann da Leute findest, die sich das anhören.
Ja. Ja, bei den Bastarden, ich nehme ja dann im Anschluss noch mit Dennis auf, die Bastard-Episode, da habe ich einen Film, wo eine Frau Regie geführt hat, mit dem Petto.
Oh weh. Bin stolz auf dich.
Nee, in Bezug auf dich, ja. Ich sehe gerade, du hast ein Rick and Morty-T-Shirt an.
Ja.
Da habe ich auch leider nur zur Bastard-Episode eine Referenz.
I'm proud of you.
Immerhin.
Um mal Werbung zu machen, dass du auch reinhörst.
Ja, ja, ich höre ja zwangsläufig rein, weil ich werde das ja abmischen. Aber das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Wir machen das ja immer ganz transparent. Weil ich jetzt irgendwie ein paar Tage weg bin, mussten wir so ein bisschen das komprimieren und jetzt halt möglichst dicht hintereinander ein paar Sachen aufnehmen. Deswegen fällt das heute für die meisten Verhältnisse ein bisschen schmaler aus. So, wir haben heute jeder zwei Projekte dabei und dann war es das auch schon. Keine Auftragsfilme, keine gemeinsamen, nix.
Ah.
Ja.
Aber ey, immerhin in Summe vier Filme heute.
Ja, ja. Deswegen will ich
doch schon mal
das jetzt auch nicht runterreden, nur so manchmal sieht das dann unter Umständen ein bisschen mickrig aus im Vergleich.
Ja, ja.
Das ist auch so, ne, früher, ey, wir hatten da ja Episoden, Alter, mit irgendwie 12 Filmen oder so. Du denkst, Alter, what? Also wo wir das noch nicht aufgesplittet hatten, ne? So, und dann sind die halt echt immer maßlos ausgeufert, aber klar. Also ja, ich nehme mir jedes Jahr vor, weniger zu gucken und jetzt ist das auch schon wieder so viel. Und es werden wahrscheinlich auch wieder über 500 Filme zum Ende des Jahres.
Es wird ja so wahnsinnig viel produziert. Das ist auch verdammt schwierig.
Naja.
Irgendwie nicht das Gefühl haben, man verliert irgendwie das am Ball zu bleiben, ja.
Ist das FOMO?
Ja. Ich habe zwei neuere Sachen dabei und Filme, ich habe es schon verraten, ja.
Ja, ich habe heute auch zwei Filme dabei.
Okay.
Auch beides recht neu, tatsächlich sehr neu sogar. Ja, aber wir haben beschlossen, du fängst an.
Ja.
Deswegen, wenn du jetzt nichts mehr zum Vorgeplänkel beizutragen hast, dann können wir loslegen.
Nee, nur kurz ein Satz Vorgeplänkel zu den beiden Filmen, die ich mitgebracht habe. Ich bin heute nämlich ein bisschen Historiker, Schrägstrich Politik, Dave.
Ja. Aha. Jetzt wird's tiefgründig
jetzt
heute.
Einfach dumme Frage, wirst du natürlich mit Ja beantworten. Sagt dir Anne Frank was?
Ja. Schon mal gehört.
Schon mal gehört. hast du ihr
Tagebuch?
Sie hat auch
so Tagebücher geschrieben.
Genau, eins war's. Hast du das damals gelesen, aus freiwilligen oder auch zwanghaften Stücken?
Nein, nie gelesen.
Okay. Ich habe es mal gelesen aus freiwilligen Stücken, ja, aber nach der Schule, weil irgendwie mich meine Mutter dazu gebracht hatte. Die hat es mir irgendwie ins Herz gelegt und ich habe es dann übers Herz gebracht, auch mir dieses Tagebuch dann durchzulesen von ihr. Und für alle.
Klingt jetzt nur so semi-freiwillig.
Die, ja, doch, doch, das war schon ein freiwilliges Stück.
Okay.
Für alle die, die Anne Frank nicht oder der Name nicht sagt oder vielleicht was aufgefrischt haben möchten, ja. Anne Frank hatte gelebt von 1929 bis 1945. Sie hatte nämlich jüdische Eltern, die in zuerst in Frankfurt am Main gelebt hatten. Dann nach der Machtergreifung der NSDAP im Jahre 1933 in Deutschland, dann 1934 nach Amsterdam in die Niederlande geflüchtet sind und dort dann nach dem Einmarsch der Nazis sich ab Juli 1942, nämlich in einem Hinterhaus, versteckt haben mit als Familie, also ihr Eltern und sie und mit fünf weiteren insgesamt zusammen auf 50 Quadratmeter, insgesamt knappe 2 Jahre. Und dort wurden sie aber vermeintlich im Jahre 1944 irgendwann verraten. Mhm. Das wurde bis heute nicht eindeutig geklärt, wer das war. Ja, jemand wurde beschuldigt da aus dem Umfeld, der hatte aber stets seine Unschuld bestritten. Es ließen sich auch nie irgendwelche Beweise finden. Auf jeden Fall war dann das Resultat, ja, deportiert in KZ und da wurde dann auch Anne Frank 1945 umgebracht im Alter von zarten 15 Jahren. Und der Einzige, der aus der Familie überlebt hatte, war ihr Vater Otto, der dann das Tagebuch, was sie über 2 Jahre geschrieben hatte, sie hatte das schon vor dem Einzug und dem Versteck in dem Hinterhaus angefangen, dieses Tagebuch zu schreiben. Aber im Wesentlichen beschreibt es halt die Ereignisse und Wahrnehmungen dann genau zu dieser Zeit. Und der hat es eben postum jetzt 1950 dann von einer der Bekannten, die da bei der Flucht und dem Versteck geholfen haben, die das nämlich auch erstmal versteckt hatte, übergeben bekommen und der hat es eben dann veröffentlicht und ja, mittlerweile und da eben zeitnah 1950 auch in verschiedenen Ländern natürlich veröffentlicht, in verschiedene Sprachen übersetzt etc. etc. und gilt halt als der wenigen Dokumente, die von damals verfolgten Juden eben noch existent sind und das Ganze eben aus der Perspektive beschreiben. Ja. Ich habe das Buch damals gelesen, fand es ziemlich gut geschrieben, ja, also was die für einen Schreibstil damals schon irgendwie als junge Jugendliche drauf hatte und eigentlich so das, was sie fühlt und wahrnimmt, verschriftlicht hat, das war schon ziemlich beeindruckend.
Aber wie ist das, wenn du das Buch von der liest? Sind das nur ihre Worte? Also du liest die Aufschriften einer 13-Jährigen?
Die hatte das damals so, ich erinnere mich dann eher daran, wie ich halt das Buch wahrgenommen habe, ja, anstatt so über einzelne Details, also ein paar Sachen, da erinnere ich mich noch. Ich weiß aber, und das wird halt in dem Film, den ich hier gleich bringe, dann auch mit aufgegriffen, sie hatte so imaginäre Freundinnen. Sie hatte ja da niemanden in ihrem Alter unter den 8 Leuten und hatte dann imaginäre Freundinnen, denen sie auch alle Namen gegeben hat und die hat sie adressiert. Ja, sie hat dann ihre Erzählung an diese imaginären Freundinnen wiedergegeben in dem Tagebuch. Mhm. Ja.
Okay, aber mir ging es darum, also das wurde nicht irgendwie redaktionell aufgearbeitet oder in so einen Kontext gerückt, sondern das ist eins zu eins das, was sie geschrieben hat.
Genau.
Okay, krass.
Ja. Ja, und das ganze Tagebuch oder das Tagebuch ist halt Thema des Films Wo ist Anne Frank? Hast du von dem Film was gehört?
Ja, es gibt natürlich 1001 Anne Frank-Film, ne? Jetzt müsste ich natürlich auch mal nach, welcher das ist. Von wann ist
der? Der ist von 2021 und ich hatte den auch eher nur am Rande irgendwann mal mitbekommen. Ich check ja von Zeit zu Zeit immer ab, was wöchentlich im Kino läuft und pack dann halt dementsprechend Filme, die mich interessieren, auf meine Watchlist und der war jetzt halt einfach irgendwie mal dran. Ist halt so eine europäisch plus Israel Koproduktion, ja, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Niederlande, Israel waren dran beteiligt.
Mhm.
Also wahrscheinlich stark von irgendwelchen europäischen Filmfondsgeldern oder sonstigen Fonds finanziert. Aber das, wo ich dann, als ich den Film geguckt habe oder angefangen zu gucken, wo ich dann dachte, okay, cool, Alter, da bin ich jetzt mal gespannt, war die Tatsache, dass Ari Vollmann hier Regie geführt hat und das Drehbuch basierend auf ihrem Tagebuch natürlich auch das Drehbuch geschrieben hatte. Und Ari Vollmann kennen wahrscheinlich viele, vielleicht auch ein paar konsequente Podcast-Hörer, weil wir von dem mal Waltz with Bashir gebracht haben, was ja ein sehr eindrucksvoller Film über den Israel gegen Libanon-Krieg war.
Mhm.
Der auch, so wie dieser Film hier, nämlich animiert ist.
Ah ja, okay, das wäre jetzt die nächste Frage.
Eine Geschichte
gewesen,
animiert erzählt.
Ah, okay. Abgefahren.
Ja, und der Film macht's halt, ja, ist keine 1:1 Erzählung des Tagebuchs, sondern nimmt sich die Freiheit, eine der Figuren, die Anne Frank als Freundin erfunden hat und anschreibt, nämlich die Kitty, dass er die zu Leben erweckt. So beginnt nämlich der Film, ja, spielt in der heutigen Zeit erstmal. Stürmische Nacht.
Wie, also spielt im Heute?
Fängt erstmal im Heute an.
Ja, okay.
Fängt erstmal im Heute an. Ort ist auch das Haus, wo sich die Familie von Anne Frank und Anne Frank eben verstecken mussten, was heute ein Museum ist, wo auch das Tagebuch im Original ausgestellt ist. Und ja, stürmische Nacht. Ein paar Leute stehen schon an, um am nächsten Tag da ins Museum zu kommen. Und relativ zentral von dem Museum.
Alter, die stehen da nachts an, um am nächsten Tag, was ist das, ein Sneaker-Release?
Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall.
Besucht sein, der Laden.
Ja, anscheinend. Die Vitrine, in der das Tagebuch halt ausgestellt wird, zerbricht wegen des Sturms und Tagebuch fällt runter. Und in so einer surrealistischen Bildgebung formen sich dann aus Linien, die aus diesem Tagebuch rauskommen, dann eine Person. Und zwar eben diese rothaarige Freundin Kitty. Genau.
Okay.
Die aber, als dann der Tag anbricht und die ganzen Leute ins Museum reinstürmen, überhaupt nicht wahrgenommen wird vom Museumswärter oder den Zuschauern. Man also den Eindruck hat, okay, die ist möglicherweise so imaginär, wie sie in dem Tagebuch tatsächlich war.
Okay.
Sie nimmt dann erstmal halt auch das Treiben wahr im Museum. Das ist eigentlich auch ganz lustig dargestellt, weil es einfach so unterschiedliche Charaktere sind, die da sich die Bilder und Exponate angucken. Und sie dann aber irgendwann, also sie weiß halt nicht, ja, was Phase ist, sie wird nicht wahrgenommen und weiß halt, dass es irgendwas mit diesem Tagebuch aber auf sich hat und krallt sich, also die kann auch nur existieren in der Nähe dieses Tagebuchs. Sobald sie sich halt weiter entfernt, löst sie sich quasi, fängt sie an, sich aufzulösen.
Okay.
Und um herauszufinden, also sie sieht dann halt, okay, hier geht's um diese Anne Frank in diesem Museum und ihr scheint da irgendwas Schlimmes angetan worden zu sein. Sie weiß aber halt nicht, dass das Vergangenheit ist und wer überhaupt diese Anne Frank war.
Ach, okay.
Und sie krallt sich dann dieses Tagebuch und rennt dann quasi damit weg. Ja, rennt damit weg, damit sie weiter existieren kann, aber will halt rauszufinden, was sie mit dieser Anne Frank auf sich hat. Und innerhalb dieses Wegrennens oder Erkunden der Stadt dann nach und nach, sieht sie halt in Amsterdam alles Mögliche, heißt da irgendwie Anne Frank. Ja, es gibt eine Anne Frank Brücke und so weiter. Und sie fragt sich halt immer mehr, wer ist diese Anne Frank? Und sie trifft dann einen Jungen, der, ich glaube, Peter heißt. Und mit der kann sie halt wahrnehmen, mit dem freuen sie halt ziemlich schnell an und er zeigt ihr dann eben was aktuell in Amsterdam abgeht. Da macht der Film dann halt noch ein weiteres Thema auf, und zwar eben der aktuelle Umgang in Europa mit Flüchtlingen.
Mhm.
Und mit dieser Betroffenheit versucht sie, da einfach mehr rauszufinden, wie es dazu gekommen ist mit Migranten und so weiter. Und zwischendurch und dann immer wieder sieht man halt auch mal Rückblicke aus der Perspektive von Anne Frank, wie sie dann...
Weil sie da was in dem Tagebuch liest.
Genau.
Okay.
Ja. Wie sie dann eben normal lebt, die Nazis dann gerade einmarschieren, und dann relativ schnell der Vater, der schon vorher die Versteckpläne hatte, die dann halt ziemlich schnell umsetzt.
Mhm.
Und es dann eben auch in den Rückblicken immer wieder um die Situation da in dem Hinterhaus quasi geht.
Wie haben die das hier sprachlich gelöst? Weil bei Waltz with Bashir war das nicht auf Englisch.
Ich habe den Deutsch synchronisiert gesehen.
Ah, okay.
Ja, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Da bei Waltz with Bashir gab es ja auch, ich glaube, die Erzählung von ihm, von Ari Vollmann aus dem Off, glaube ich, viel.
Mhm.
Das hast du hier dann nicht.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Also da wird viel mit Dialog gemacht und die Verbalisierung von Kittys Gedanken.
Wobei,
oder
ich glaube, das war
Franks
keine Off-Erzählung. Ich glaube, das war so der innere
Monolog
von der Hauptfigur.
Ja, stimmt. Ja. Ja.
Okay, also das
hast du hier auch ein bisschen.
Okay, du weißt nicht jetzt, was da die Originalsprache wäre. Ja. Weil ich habe mich gerade nur gefragt, weil der meint, dass das so eine Koproduktion ist.
Mhm.
Okay, aber das klingt nicht uninteressant, aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das so sehr sich nach Lehrmaterial anfühlt. Also ist.
Ja, genau. Also das Ding ist,
weil wenn du sagst, das hat immer wieder auch was Erklärendes von der Situation und so. Und wie ist das?
Also Ari Vollmann hatte den Stoff halt zusammen entwickelt mit David Polonski. Der hatte die Anne Frank Graphic Diary veröffentlicht, also eine Graphic Novel zum Tagebuch.
Okay.
Und
heißt, das ist optisch in eine ähnliche Richtung animiert?
Genau. Die Graphic Novel war halt auch schon an ein jüngeres Zielpublikum gerichtet. Und der Film beim Gucken, also ziemlich schnell, gewinnt man den Eindruck. Ja, das ist eigentlich ein Film, auch viel gemacht für eben Jugendliche, jüngeres Publikum, um den Stoff halt zu vermitteln.
Ja, klar.
Auf eine modernere Art und Weise.
Mhm. Und wie hat das jetzt für dich funktioniert, als erwachsenen Menschen?
Ja, ich fand es halt erstmal cool, dass es anders gemacht wurde als die reine Erzählung des Tagebuchs, klar.
Ja, okay.
Ich mag ja eigentlich auch, dass solche Stoffe animiert gezeigt werden. Also der Film hat definitiv nicht die Qualität und die Wucht, die Waltz with Bashir bei mir hinterlassen hat.
Mhm.
So. Der war ja wahrscheinlich auch weniger familiengerecht gemacht als der Film.
Naja.
Der hat ja einfach nur die
Animation so,
als Stil benutzt. Ja. Das war aber okay. Also ich mag ja animierte Filme im Allgemeinen. Deswegen war das für mich eher ein Pluspunkt. Die Familientauglichkeit, das ist, ja, war dann okay. Also es kennt 10 Punkte für mich, aber dadurch, dass ich ja auch immer wieder, dass ich wichtig finde, dass es solche Filme gibt, die auch politische Aussagen treffen, auch fand ich es okay, dass hier dann eben die Verknüpfung zum Thema Flüchtlinge halt auch mit aufgemacht wurde und versucht wurde, dieses Thema auch noch mit zu verarbeiten. Manchmal ein bisschen vielleicht zu viel. Das ist aber alles okay.
Okay. Ja. Ich finde den Ansatz nicht uninteressant.
Mhm.
Aber es ist schon auch krass, ne, wie dieses Anne-Frank-Thema wirklich alle Jahre wieder, also ist auch gut, ne, weil das ist ja auch wichtig, dass das jetzt nicht in Vergessenheit gerät und so, aber ich finde es halt spannend, wie die auch mit unterschiedlichen Medien da rangehen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die haben, oder fuck, war das Anne Frank oder Sophie Scholl? Jedenfalls gab es vor ein paar Jahren so eine Social-Media-Kampagne, wo die so getan haben, als hätte die in dem Szenario halt ein Handy dabei gehabt und hätte halt permanent Stories gemacht.
Ah ja.
So, ja, und jetzt hier werden wir abgeholt mit dem Zug und so. Also so um eben halt dann dieser Generation das via Social Media irgendwie näher zu bringen. Und das haben die dann eben auch wie so einen Film aufgezogen und haben dann halt so in im Story-Format so episodenweise ihren Werdegang da gezeigt. Und das fand ich eben auch einen echt interessanten Ansatz. Ne, also halt irgendwo Reenactment, aber dann eben so für Social Media. Und ja, und jetzt so mit so einem animierten Ding, das ins Heute zu bringen, das ist eigentlich auch, klingt ganz cool. Mhm.
Kann man sich schon mal geben.
Okay.
Wenn man vor allem in der Stimmung ist.
Ja, ja gut, ja klar. Alright.
Ja, hat er seine Premiere auf den Filmfestspielen in Cannes 2021.
Ach, so gleich.
Mhm. Jo, lief dann in vielen Ländern halt im Jahr darauf im Kino. Wahrscheinlich wieder typisch pandemiebedingt, ne? 2022 dann erst.
Ach so, der wurde früher schon fertiggestellt, oder wie? Musste
genau, na, Juli 2021 war er dann auch wieder, ich glaube, im Sommer 2021 war er dann wieder etliches dicht. Mhm. Lockdown für ein halbes Jahr. Genau, in Deutschland lief er dann erst ab Februar 2023, also da relativ spät im Vergleich zu den anderen Ländern.
Mhm. Ja, aber klingt schon natürlich nach einem Festivalfilm.
Ja, wenn überhaupt. Absolut. Mhm. Ja, ansonsten wegen des Erfolgs, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie zuverlässig da die Zahlen bei IMDb sind, der soll letztendlich geschätzt 17,5 Millionen Dollar gekostet haben und an ein Spiel wird da 750.000 werden da angezeigt.
Naja.
Kann sein, aber gut, man weiß ja nicht, wie der sich refinanziert durch irgendwelche
eben, also es klingt ja schon in auch
Schulen
so,
und Lizenzierung als, für Schulen etc.
Genau, als wäre das pädagogisch Wertvolle daran, ne? Ein bisschen das Modell. Okay.
Geht 99 Minuten.
Ja, das geht ja auch.
Und wie schon gesagt, kann man sich mal geben.
Mhm. Okay.
Soll ich Zahlen bringen?
Ja, hau raus.
Bei IMDb ist die Bewertung bei 6,4 von 10 Punkten. Metascore ist nicht ganz so pralle, bei 56.
Mhm.
Letterboxd Community ist so ähnlich wie die gemittelte Bewertung bei IMDb, liegt bei 3,2 von 5. Ich war da ein bisschen gnädiger.
Ja, klang so. Ich hätte 7 gesagt.
Damit liegst du richtig, mein Lieber.
Ja, wunderbar. Steigen wir mit einer Nullrunde ein. Das ist schön. Ja, und mein erster Film, der ist, wie gesagt, auch sehr aktuell. Erscheinungsjahr steht hier 2023. Liegt aber, glaube ich, daran, dass der halt aus der Türkei stammt und das dann auch eine Weile gedauert hat, bis der überhaupt auf anderen Märkten interessant ist. Und den habe ich mir jetzt auch im Zuge der nominierten Filme für den European Film Award angeguckt, weil der hat halt hier auch auf einigen Festivals so ein bisschen was gewonnen oder war oft auch nominiert. In Zürich hat er zum Beispiel den Best International Feature Film bekommen und den habe ich mir jetzt auch angeguckt und er heißt Hesitation Wound. Hat keinen deutschen Titel, weil da glaube ich auch kein deutscher Start geplant ist und den türkischen Originaltitel, den spare ich mir jetzt, weil kann ich nicht aussprechen. Oder nur vermuten und dann wird es peinlich. So, das
oder
ist,
lustig.
Oder ja, lustig, ja.
Also,
das ist jetzt wahrscheinlich wie so ein Film.
Ist mal wieder die Zeit gekommen, in der du dich auch wieder über dich selber amüsieren kannst.
Ach so, weil ich lach sonst nicht so viel über mich.
Nee, ich verstehe es ja. Na, ist okay.
Du meinst, damit sich die türkisch sprechenden Zuhörenden unter uns
genau.
da ein bisschen amüsieren können.
Aber die sagen wahrscheinlich, die türkische Community sagt wahrscheinlich so gerade, nee, lieber nicht.
Nee, lass
Dave
mal.
Und Lee haben sowieso Turkish Star Wars schlecht gemacht. So, die verdienen gar nicht, unsere Sprache aussprechen zu dürfen.
Aber da kannst du mal sehen. Also die Türkei ist jetzt gar nicht so selten. Gibt definitiv noch ein paar Länder, die weniger dran kommen als die Türkei. Deswegen es geht. Ja, das ist ein Film, das kann man eigentlich nur als Drama zusammenfassen. Und ich glaube, das Spezielle daran, also warum der jetzt so irgendwie auf Festivals so die Runde gemacht hat, ist mir nicht so hundertprozentig klar. Aber mal gemessen an den letzten Filmen aus der Türkei, die wir hatten, also jetzt nicht Turkish Star Wars, sondern halt so neuere Dinge, da hatten wir ja schon auch oft an der, also da schließe ich mal Guess mit ein, so an der Inszenierung ein bisschen was zu bemängeln, weil das dann bei ein paar Sachen irgendwie so ein bisschen soapy wirkte und das ist hier definitiv anders. Also das ist vielleicht so eins der Merkmale, warum der aufgefallen ist. So viele andere Anhaltspunkte habe ich hier nicht. Regie, Salman Nachar. Der Herr hat 7 Credits, davon 4 Kurzfilme und das hier ist sein 2. Langfilm. 2021 hat er Between Two Dawns gemacht und der hat Regie in New York studiert, an der Columbia University. Und ja, also jetzt mit dem 2. Langfilm dann schon europaweit solche Nominierungen. Mal gucken, wo das hinführt mit ihm. Und jetzt mal so, ich habe mir mal so seine Sachen aus der Vita angeguckt und das sind schon auch wie oft irgendwie von Filmemachern aus den Regionen natürlich Projekte, die so ein bisschen eine Relevanz haben, wenn es um so soziale Themen geht. Und das ist hier auch so. Also im Fokus steht hier eine Strafverteidigerin, Chanan. Und die scheint, also die ist schon so ein ziemlichen Boss-Mode so, wenn die dann da reinkommt und ihren Unterstellten Ansagen macht, so, dann ist auch klar, wer eben da der Chef ist. Also die ist, tritt sehr selbstbewusst auf, scheint sehr kompetent zu sein, hat aber gerade diverse Baustellen und muss deswegen ihre Zeit so ein bisschen jonglieren, weil aktuell ist sie an einem so einen Fall dran und muss parallel aber noch über den Verlauf ihrer Mutter entscheiden, weil die ins Krankenhaus eingeliefert wurde vor einiger Zeit und jetzt ist sie mit ihrer Schwester dort, weil es jetzt darum geht, die ist hirntot, beziehungsweise halt so lange jetzt schon im Koma, dass eigentlich klar ist, da geht nichts mehr. Und jetzt geht es eben darum, dass die Geräte abgestellt werden, respektive, dass sie endlich den Wisch unterschreibt, dass die, dass der Körper der Mutter für Organspenden genommen werden kann. Und da drängt ihre Schwester auch ziemlich drauf und sie ist aber eben im Kopf so sehr bei den anderen Dingen, dass das jetzt eher halt eine Belastung ist, der sie sich gerade nicht stellen will. Und deswegen schiebt sie das immer wieder so ein bisschen auf. Parallel dazu haben wir jetzt eben den aktuellen Fall. Und da geht's in die brisante Phase, weil es geht da an die Abschlussplädoyers und es werden jetzt eben gerade noch Zeugen vernommen. Und sie verteidigt den, der angeklagt ist. Und zwar des Mordes ist der angeklagt. Es geht da um einen Fall, wo in so einer Stofffabrik hat der, der angeklagt wurde, davor gearbeitet. Und ist dann aber nochmal hin, um an ihn ausstehende Zahlungen abzuholen. So vom Chef. Und der Chef ist ein Typ, der finanziell wohl sehr gut aufgestellt ist, demzufolge in der Stadt sehr connected ist. Aber es kommt im Verlauf des Films auch raus, dass viele schon auch so ein bisschen Angst vor dem haben oder geschweige denn also Angst haben, irgendwas gegen den zu sagen, weil eben an seiner finanziellen Situation wohl auch einiges an Macht dranhängt. Und jetzt wurde der umgebracht. Und jetzt gibt es Überwachungsvideos, wo eben gezeigt wird, wie der Angeklagte reinläuft. Das Überwachungsvideo, was aber dann den Innenraum zeigen würde, existiert nicht mehr. Und deswegen sehen wir dann nur, wie er nach ein paar Minuten da wieder rausläuft. Jetzt kann die Verteidigerin aber belegen, dass das nicht korreliert. Seine Ankunft, die Wunden, an denen das Opfer gestorben ist, weil der wohl erstochen wurde. Und das Zeitfenster, in dem der da war, passt nicht dazu, weil der wurde wohl noch gefunden, aber eben in dem Zeitfenster, wo der da war, dann hätte der gar nicht mehr gefunden, dann hätte er schon längst tot sein müssen. Mhm. So, deswegen passt das hinten und vorne nicht. Das interessiert aber den Staatsanwalt recht wenig, so, weil der halt da einfach ein ganz klares Motiv draus macht. Weil der sagt, hey, der wollte noch Geld von ihm, da kam es zum Streit und dann hat er den halt abgestochen. Mhm. Die Verteidigerin setzt aber drauf, dass das der Sohn des Getöteten war, weil sie sagt, da gab es schon länger schlechtes Blut und so weiter und der ist nachgewiesenermaßen auch da reingegangen, ist dann aber zum Hinterausgang raus und außerdem konnte der den Metalldetektor umgehen, den es da wohl gibt in dem Laden und somit ist auch fragwürdig, weil diese Waffe, mit der da umgebracht wurde, also das Messer, das halt nie gefunden wurde und deswegen ist überhaupt fragwürdig, wie soll der Angeklagte mit dem Messer da reingekommen sein und so. Also spricht eine Menge dagegen, aber so wie die Staatsanwaltschaft halt aufgestellt ist, sieht es sehr danach aus, als würde der verurteilt. Jetzt taucht im Verlauf des Films, tauchen auch noch Informationen aus, die das Ganze nochmal in ein anderes Licht rücken, wie so oft. Und wir verfolgen jetzt Chanan dabei, wie sie eben versucht, diesen Fall auf die Kette zu kriegen, parallel das Ding mit ihrer Mutter und dann da noch ein bisschen anderes Gehassel hat. Und trotzdem ist das Ganze relativ unaufregend. Es ist auch sehr nüchtern inszeniert. Also das hat stellenweise fast schon so ein bisschen dokumentarischen Touch, so wie das alles bildsprachlich eingefangen wurde. Aber es ist alles, ja, es plätschert so vor sich hin und man kann dem gut folgen. Aber es ist jetzt wirklich nichts, wo ich sagen würde, boah, wie krass. Also ihr Struggle wird hier so geil dargestellt, dass ich irgendwie voll bei ihr bin oder so. Die spielen das auch alle gut. Also ist mir überhaupt nichts negativ aufgefallen und eben sie als Figur ist schon auch ganz cool. Trotzdem verstehe ich da nicht, warum dieser Film in irgendeiner Form auffällt.
Mhm.
Weil das hätte für mich jetzt halt auch irgendein türkischer Tatort sein können und es wäre fein, weißt du, also so, ja. Dann zumal eben da auch der dann an einem Punkt aufhört, wo es für mich irgendwie sich nicht abgeschlossen anfühlt und auch nicht so, dass ich mich jetzt da irgendwie mit so einer Frage zurückgelassen fühle, wo ich dann halt selber irgendwie hin und her sinnieren kann. Das war alles irgendwie, ja, war okay halt, aber das alles nicht groß, finde ich.
Und schauspielerisch?
Ja, wie gesagt, sie spielt das gut, alle Beteiligten spielen das gut oder zumindest mal zweckdienlich, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich dachte, wow, krass.
Ja, okay.
So Mörder gut oder total unterschätzt oder sonst was, also nope.
Wie lange streckt sich denn der Film?
Das ist ein Vorteil, der geht 84 Minuten.
Okay.
Und
gut,
ist klingt
aber trotzdem nicht kurzweilig.
Nein, aber es ist auch nicht wirklich, also es ist nicht langweilig. Ne? Ja, der kommt schon vorwärts, weil sie ist schon eben die ganze Zeit in Bewegung und auch eben über weite Strecken unter Zeitdruck, weil es geht dann darum, dass sie hätte halt einen Zeugen, der da auch gearbeitet hat und der da ziemlich viel entlasten könnte. Der hat dann aber plötzlich keinen Bock mehr auf seine Zeugenaussage und ist nicht aufzufinden. Also der hat natürlich einen Grund, ne? Ja, er hat nicht einfach keine Lust. Aber dann geht's halt drum, den jetzt noch rechtzeitig irgendwie an den Start zu bringen, weil dann halt der Richter auch irgendwann sagt, ja, also wir warten jetzt hier nicht den ganzen Tag, wie sieht's aus, wenn sie, und es wird schon auch so, wie der Staatsanwalt agiert, ist dann natürlich schon auch wieder so ein bisschen das Ding, ne, so die Frau ist hier hysterisch und so, also so dieses Geschlechterding spielt da ein bisschen mit rein und sie ist dahingehend schon echt stark als Figur. Aber der Richter sagt halt auch so, hey, also wir können jetzt hier nicht alle Regeln drehen und wenden, wie wir wollen. Wenn der Typ nicht am Start ist, um auszusagen, so, dann können wir halt auch irgendwie nichts machen. Und deswegen muss sie den halt irgendwie möglichst schnell auftreiben.
Okay.
Also das ist dann halt nochmal so ein zusätzliches Ding.
Spielt nicht vollständig im Gerichtssaal, sondern auch mal zwischendurch.
Nee, genau. Wir folgen die ganze Zeit ihr und sie geht dann eben auch, sucht dann diesen Zeugen, fährt dahin, zwischendurch noch Krankenhaus mit Schwester und so.
Ja. Okay.
Sind schon da immer mit ihr. So, und Canan wird von Tülin Özin gespielt. Die ist in der Türkei schon eine recht große Nummer. 44 Credits und hat schon ein paar Filme mitgespielt, die eben auch so bei Festivals und von der Kritik eben gut gefunden wurden.
Also nicht bei Turkish Star Wars. Als kleines Mädchen vielleicht. Wo
ach
sie
so,
dann entdeckt,
nee,
oder?
Den habe ich nicht in ihrer Vita gefunden. Ja, das ist Hesitation Wound. Jetzt kann ich Zahlen respektive eine nennen, weil es gibt keinen Metascore und auf Letterboxd gibt's, ach jetzt siehst du mittlerweile, als ich den rausgeschrieben habe, gab's das noch nicht. Mittlerweile reicht's für einen Durchschnittswert. Der ist bei 3,3. Ansonsten haben wir auf IMDb eine 6,8. Ich guck mal kurz, ob das noch aktuell ist, weil hier scheint sich ja was getan zu haben. Ja. Aber da, ne, also 452 Stimmen, so,
ja,
das
ja,
ist halt.
Ja, klar, klingt jetzt nicht nach
einem
Riesenfilm. Ja,
genau.
Mir hat der auch, ehrlich gesagt, bei uns gesagt, bisher.
Nee, kannst du, also, glaube ich, jetzt so hierzulande auf normalem Weg auch nichts von mitbekommen haben. Das ist jetzt halt eben das Ding, dass der da in der Auswahl ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt ein Film ist, der groß Furore machen wird, wenn dann mal die Leute von dem mitbekommen haben.
Ja. Ich meine, hier in Berlin haben wir ja ein paar Kinos, die ja auch viel türkische Filme bringen, mitunter.
Ja.
Auch anderen.
Ja, aber so wie ich das aktuell gesehen habe, ist da eben gar kein
Verstehe.
Vorgesehen.
Ja, und das sind ja oft dann eher irgendwelche Komödien oder Actionfilme. Ja, manchmal gibt es auch schon Dramen, die auch tatsächlich gut sind, die mir auch gefallen, die aus der Türkei dann rüberkommen, aber das ist nicht Standardware, behaupte ich mal, hier für deutsche Kinos.
Nee. Ach, ey, ich habe gerade gesehen, also lief natürlich schon auf sehr vielen Festivals, so Venedig, okay. Zürich und. Und auch in München, da hätte ich ihn sehen können, weil da war ich ja.
Tja.
Ja, aber da habe ich es nicht mal geschafft, die Filme, die ich wirklich sehen wollte, zu sehen. Und da habe ich mir nachdem natürlich keinen Ausschau gehalten.
Ja.
So, und jetzt darfst du raten.
Ja, klangst du ja auf jeden Fall nicht so euphorisiert, ne? Wenn du schon einen Vergleich ziehst, hätte auch
euphorisiert.
Ein türkischer Tatort sein können. Ich sag, du bist bei glatten 6 Punkten gelandet.
Das ist korrekt.
Juhu.
Korrekt. 6 Punkte für Hesitation Wound.
Okay.
Ja.
Nicht schlecht.
Das war's auch schon wieder.
Ja. Dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Film. Ich habe wieder eine Co-Produktion mitgebracht. Hier wieder ein paar europäische Länder, aber nicht nur. Und zwar UK war am Start. Nee, ich muss wieder anders anfangen.
Off to kind of a weird start.
Sagt dir Nicky Winton was?
Nee, so aus dem Stegreif nicht.
Gut, macht dir nichts draus, hat mir vor dem Film auch nichts gesagt. Und ich dachte mir, okay, eigentlich sollte man den schon kennen. Aber das erfahren wir jetzt natürlich, wa?
Ja, spannend. Build up vom Feinsten hier.
Also UK, die Tschechische Republik, Australien und die USA haben die, oder Produktionsfirmen aus diesen Ländern haben den produziert. Und zwar One Life.
Das ist ein Bildermix.
Aus dem Jahr 2023.
One Life. Irgendwie klingelt da was ganz, ganz düster im Hintergrund.
Stimmt, wenn ich dir jetzt den Cast erzähle, wer da so alles mitspielt. Angefangen nämlich der Nicky Winton als älteren Mann, und so steigt der Film dann auch ein, spielt. Das ist nämlich Anthony Hopkins.
Hm.
Und der dann als junger Nicky Winton gespielt wird von Johnny Flynn.
Okay.
Den hatte ich zuletzt bei Ripley, der Serie, gesehen. Ja, und der Film steigt halt ein, dem Nicky Winton in seiner Wohnung zu Weihnachten 1988 gezeigt wird, der dann halt rumkramt in seinen alten Unterlagen, mit seiner Frau Greet Winton spricht, gespielt von Lena Olin, die sicherlich einige kennen aus Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins oder auch Oscar nominiert war als beste Nebendarstellerin für Feinde, die Geschichte einer Liebe. Ja, also keine Unbekannte, kennt ihr zumindest vom Sehen.
Ich überleg die ganze Zeit bei Johnny Flynn, wo ich den zuletzt hatte. Ach, The Outfit. Und?
Ah ja, okay.
Ich sei ein geiler Typ, finde ich.
Ich auch, Alter. Ich feiere den. Ich bin auch echt gespannt, was der noch alles machen wird.
Okay. Ja, müsste ich wissen, wer dieser Herr ist?
Nicky Winton kommt jetzt, wühlt halt in seinen Unterlagen rum, spricht mit ihr, erfindet nämlich halt die ganzen Geschichten zu der Flüchtlingshilfe, die er 1938 nämlich hinbekommen hat in der damals Tschechoslowakei.
Alter, ist das jetzt schon wieder eine Nazi-Geschichte oder was? Willst du dich verarschen? Bist du Themenwochen bei dir oder was? Okay.
Ja, hätten wir 3 Projekte gemacht, hätte es auch nicht zeitlich geschafft, dann hätte ich nochmal ein ähnliches Thema. Tatsächlich irgendwie ungewollt ein Themenwoche. Ja? Okay. Es war nicht so, dass ich irgendwie ein Thema vorbereitet habe, sondern einfach random mir diese Filme gepickt
habe. Diese Woche habe ich mal Bock auf ein bisschen Weltkrieg. Warum nicht? Okay. Aha.
Ja, und er dann halt in Rückblicken, also diese Unterlagen findet und halt überlegt, was er damit machen soll. Ob er die an ein Museum geben soll, weil der ist halt schon klar betagt, irgendwas in den 70ern. Der 86-jährige Anthony Hopkins spielt hier einen irgendwas in den 70er Jahre befindlichen Rentner.
Natürlich.
Und sich aber da nicht aufdrängen möchte, weil das Thema irgendwie der Flüchtlinge halt auch eine Rolle gerade spielt und der das irgendwie nicht medial, da sich zu stark im Mittelpunkt spielen möchte, aber seine Frau das eigentlich schon unterstützt. Und ja, dabei bei dieser Bewertung und Beschäftigung fangen halt seine Rückblicke quasi dann auch an, wie das Ganze begonnen hat. Und zwar ist er nämlich als 29-jähriger Börsenmakler da in Prag unterwegs und trifft halt relativ früh auf die Leiterin des Prager Büros des britischen Komitees für Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei.
Aber wir sind in England.
Wir sind jetzt hier in Prag.
Ach, in Prag?
Wir sind in Prag. Okay. Er ist in Prag als Börsenmakler unterwegs und trifft sich da eben mit dieser Leiterin und sie zeigt ihm halt die Situation. Mhm. Und er entwickelt halt sehr schnell irgendwie ein Interesse für seine Umgebung und deren Situation. Ne?
Okay.
Und Ausgangssituation war, dass ein paar Wochen zuvor das sogenannte Münchner Abkommen, da sind wir wieder in München, getroffen wurde. Das hatte damals Deutschland mit UK, Italien und Frankreich geschlossen und sollte eben die Tschechoslowakei dazu zwingen, das Sudetenland innerhalb von, ich glaube, 10 Tagen zu verlassen und an Deutschland eben abzutreten.
Mhm.
Und aus dieser Situation heraus gab es natürlich viel Bewegung, weil eben viele Leute, viele Menschen, natürlich vorrangig dann Leute eher ärmerer Herkunft, irgendwie unterkommen mussten oder flüchten mussten und Prag eben dadurch voll ist. Die Straßen sind voll und manche hausen eben auf der Straße in irgendwelchen Verschlägen oder notdürftig zusammengeflickten Zelten und so weiter und natürlich extrem viele Leute jüdischer Abstammung.
Mhm.
Und von diesen Einzelschicksalen mitgenommen, versucht er mit seinen Mitteln und der Unterstützung natürlich von dieser Leiterin und letztendlich auch von seiner Mutter, die da mitbekommt, was er da vorhat, Barbara Winton, die hier auch von Helena Bonham Carter gespielt wird.
Die spielt seine Tochter.
Die Mutter.
Ach so, die spielt die Mutter des Jüngeren.
Genau.
Okay. Mhm.
Und versuchen halt irgendwie möglichst viele Kinder nach UK mit dem Zug zu bringen.
Okay.
Und organisieren und schaffen es halt teilweise auch. Und das ist quasi das Heldentum sozusagen, deshalb, warum man Nicky Winton vielleicht auch kennen könnte oder sollte.
Der britische Oscar-Schindler oder so.
Richtig, genau. Okay. Der zwar nur die Hälfte, aber immerhin, also ich glaube 669 waren es oder 68 jüdischen Kindern dann letztendlich das Leben gerettet hat.
Okay.
Und in der Heuzeit springt halt immer wieder, Rückblenden, wie er das organisiert und versucht hinzubekommen, hin zu heute, weil dann eben eine beliebte, berühmte, nennt sich That's Life, Fernsehsendung in UK halt mitbekommt, was er da eigentlich gemacht hatte. Das ist gar nicht so präsent. Und das versucht eben aufzuarbeiten.
Okay.
Ja. Das ist der Film.
Bin ich ja generell nicht so uneingeschränkt Fan von mit diesen Zeitsprüngen hin und her.
Ja, das weiß ich.
Wie geht's dir damit?
War mal wieder für mich okay und akzeptabel. Ja, der Film hat jetzt auch nicht eine besondere Dynamik und die Dramatik ist auch überhaupt nicht mit der von Schindlers Liste zu vergleichen.
Mhm. Das klingt auch weniger episch.
Ja, was mich hier auch vielleicht kann man sagen, das hat mich schon gestört. Versucht halt auch mit musikalischen Untermalungen, dann schon auch sehr mit dem Brecher mal auf die Tränendrüse zu dreschen. Überragend, sehr souverän gespielt natürlich. Ja, also ein Cast, der hat schon was drauf. Alex Sharp spielt hier noch mit. Alex Sharp spielt hier noch mit, den ich auch sehr mag. Kennt man wahrscheinlich aus hier Trial of the Chicago 7 oder To the Bone. Zuletzt hat er in Three Body Problem mitgespielt, die ich leider noch nicht geguckt habe.
Ja, das wäre eine der Serien, wo wir vorhin noch drüber gesprochen haben, so was ich irgendwie halt geguckt habe und nicht so wirklich Bedürfnis habe, darüber zu sprechen, weil ich es irgendwie auch echt lame fand.
Oh, okay.
Aber da kommt ja wahrscheinlich noch was, aber so nach der ersten Staffel war ich dann doch echt enttäuscht.
Okay, klingt ja nicht so doll. Ich mag es ja nicht, wenn eine erste Staffel nur halb was erzählt und auch dann nicht einen mit ausreichend mitreißt, um...
Ja, vor allem bei der Prämisse, die da aufmachen, hätte es halt echt geil Sci-Fi sein können und das ist dann irgendwie, weiß ich nicht.
Okay, naja, okay, egal.
Aber ich habe gesehen, Samuel Finzi spielt hier noch mit.
Ja, stimmt.
Okay.
Ja, also der Cast macht den, ne, nur mehr als guckbar. Ein Stück Zeitgeschichte, was hier auch sehr souverän produziert und inszeniert rübergebracht wird.
Na, und Jonathan Pryce ist auf jeden Fall auch immer eine Bereicherung, ne?
Ja.
Okay, aber jetzt gerade so im Vergleich zu Schindlers List, natürlich kackt er ab.
Ja, ganz klar.
Aber ist der, würdest du den trotzdem empfehlen? Also sagst du, ist der sehenswert?
Man kann ihn auf jeden Fall gucken, ja.
Ja, gut, ja. Okay. Sollte ich mir den angucken?
Wenn du ihn verpasst, dann hast du nicht unbedingt was verpasst. Ja.
Okay, gut.
Nee, du musst ihn nicht, guck ihn dir lieber nicht an. Es gibt deutlich mehr Filme, die du wahrscheinlich lieber guckst und von denen du mehr hast.
Mhm. Okay.
Wenn du aber die Filmografie von Anthony Hopkins mal aufarbeitest, dann ist das sicherlich nicht der schlechteste von ihm.
Okay.
Wenn er überhaupt mal einen schlechten Film gemacht hat.
Ja, ja, also ich meine, der hat ja zumindest mal schon auch hochgradig fragwürdige Geschichten gemacht, ne? Also, weil er dann irgendwie andere Rassen spielt und
ach
so.
Ach ja, stimmt.
Tricky.
Ja.
Okay. Ja, also ich meine, ich mag den sehr, aber ich glaube, der hat zu viel gemacht, um mit dem Anspruch, seine Filmografie zu vervollständigen und Sachen zu gucken.
Ja. Ja, Regie des Ganzen hat James Hawes geführt. Da klingelte bei mir erstmal nichts. Der hat einiges an Serien oder halt Episoden für irgendwelche Serien gemacht. Ja, Black Mirror, Snowpiercer, Raised by Wolves, Mad Dogs, Der Nebel von Stephen King und so weiter. Ja.
Mhm.
Schon unterschiedliche Geschichten. War aber einfach eine routinierte Regiearbeit, wahrscheinlich einfach stoffauftragsmäßig umgesetzt.
Ja.
Ja, ja, geschrieben hat, also basiert anscheinend auf irgendwelchen Aufzeichnungen von seiner Mutter, eben dieser Barbara Winton.
Ein ähnliches Ding, ja.
Nick Drake und Lucida Coxon, die kann man kennen, weil die eben auch The Danish Girl geschrieben hatte.
Ah ja. Ja, den habe ich ja auch noch nicht gesehen, hat Gast hier mal gewonnen.
Ah, okay. Den kann ich dir wiederum mehr empfehlen als den hier.
Ja, das klang eh auch recht sehenswert. Aber macht der denn jetzt hier irgendwas in der Regie, wo du sagst, das hat irgendwie einen Wiedererkennungswert oder das ist speziell oder so?
Nee.
Nee. Wie gesagt, schon routiniert. Basic.
Ja.
Okay. Filme, wo man sich so ein bisschen fragt, hat's sie gebraucht?
Ja. Wie gesagt, ich fand's gut, weil mir eben der Typ nichts gesagt hat und er trotzdem 669 Kindern dann das Leben gerettet hat. Und natürlich auch ja, die dramatischen, wenigen dramatischen Aspekte hier dann auch ja, schon auch was in mir hervorgerufen haben.
Mhm.
Aber deutlich, deutlich weniger als Schindlers Liste es damals getan hat.
Ja, klar.
Ja. Jo.
Okay.
War aber ziemlich erfolgreich anscheinend an der Kinokasse. Also der wurde mit einem Budget realisiert von nur 5,7 Millionen Dollar, was ich auch relativ gering fand.
Oh wow, ja, vor allem wenn das historisch ist. Ne? Ja, das ist ja, genau. Das ist ja sonst schon mit Art Direction und Kostüm irgendwie sehr teuer dabei.
Genau.
Das klingt günstig.
Ich gucke mal gerade nicht, dass ich mich verguckt habe, weil... Ach nee, siehst du? Ich habe mich tatsächlich verguckt. Nee, Budget weiß ich gar nicht. Das war jetzt der Bruttoertrag in den USA und Kanada, da wo ich normalerweise immer an der Stelle das Budget dann erwarte. Ja, nee, ich habe leider nur das Einspiel. Aber ich vermute, der wird mehr eingespielt haben, wahrscheinlich ein bisschen mehr, als er gekostet hat. Also weltweit hat er 56 Millionen Dollar gemacht.
Mhm.
Ja.
Na gut, auch nicht die Welt.
Nee. Ja, ansonsten kommt er bei IMDb ganz gut weg. 7,5 von 10. Metascore ein bisschen runter, 69 von 100. Die Letterboxd-Community ist da ziemlich ähnlich unterwegs, bei 3,7 von 5.
Mhm. Okay, jetzt muss ich raten.
Genau.
Ich sag,
damit liegst du schon mal richtig.
Das ist schon mal richtig, sehr gut. Ich sag 7.
Ich bin noch bei 7,5 gelandet.
Ach, verdammt, Axt. Okay, 7,5. Na gut. Ja, klingt trotzdem irgendwie nicht so, als müsste ich mir das angucken.
Mhm.
Alright.
Ja, ich glaube, von der Art der Inszenierung her wirst du wahrscheinlich mit Wo ist Anne Frank ein bisschen mehr anfangen können.
Ja, klingt so. Sonst bin ich irgendwie gerade maximal verwirrt, weil ich habe mir nicht rausgeschrieben, wie lange mein nächstes Projekt ist und absurderweise steht das bei IMDb auch nicht. Dann gucke ich mal nochmal kurz bei Letterboxd.
Also nur bei Letterboxd. Ich dachte, du guckst dir nochmal das Zeug an.
Ja, ich gucke mir jetzt nochmal kurz den Film an. Genau. Warte mal kurz. Dauert 1 bis 2 Stunden. Nein, hier haben wir es. Immer auf Letterboxd steht 90 Minuten.
Okay.
Na dann.
Perfekt.
Ja, es ist nämlich eine Doku.
Oh.
Und damit habe ich jetzt extra gewartet, weil ich dachte, das muss ich schon irgendwie mit dir besprechen.
Aha. Freue ich mich.
Ja, weil, also das, nur dann wird es standesgemäß, gehe ich mal von aus, weil Guest ist natürlich auch Hip-Hop-affin, aber wir kennen wahrscheinlich niemanden, der ähnlich Wu-Tang-affin ist wie ich, außer dich. Und das ist hier auf jeden Fall im Wu-Tang-Kontext.
Geil.
Weil dieses Jahr kam endlich, weil das war tatsächlich ein bisschen in der Mache, eine Doku über Old Dirty Bastard.
Hammer.
Und sie heißt Old Dirty Bastard, Doppelpunkt, A Tale of Two Dirties. So, deswegen der Ansatz schon im Titel klar, die wollen hier halt so ein bisschen zwei Seiten beleuchten von Russell Jones, wie er bürgerlich heißt. Jetzt die Frage vorab, hast du davon mitbekommen?
Nee, noch gar nicht.
Ja, das wurde, glaube ich, in den USA auch bei A&E gezeigt. Also es ist schon, hat auf jeden Fall einen reißerischen Touch so in der Aufmachung. Und ist natürlich jetzt auch wieder mal, wie so oft bei solchen Dokus, halt ein bisschen tricky, weil du natürlich einerseits viele Informationen bekommst, die Leute wie du und ich schon kennen. Und dann ist halt immer die Frage, wie tief geht das, damit dann eben Leute, die schon eine Menge Vorwissen mitbringen, da auch was von
ja.
Und da war ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt schon auf jeden Fall Facetten, die mal so ansatzweise neue Informationen bringen. Aber in der Summe würde ich sagen, es ist wenig neue Informationen, was du trotzdem ganz gut vermittelt bekommst, weil das halt schon auch Leute aus seinem engsten Umfeld sind, die hier sprechen, ist, was so eben diese andere Seite von ihm war und wie das so seinen Verlauf genommen hat. Weil, also ich glaube, du bist bei mir, wenn ich sage, Old Dirty Bastard vorm Knast und nach dem Knast sind zwei komplett unterschiedliche Produkte. Also erst recht, wenn es an die Musik geht, ne? Weil das, Digga, ich war danach wirklich raus.
Ja, voll,
also,
Alter.
Der war für mich nicht mehr der gleiche. Und das, man hat es auch schon, finde ich, natürlich nicht nur optisch gemerkt, weil er übelst aufgedunsen war, sondern auch eben in Interviews und im Blick auch. Also der wirkte, ich meine, der war früher schon wild, so, aber da war der, irgendwie war das Licht aus, so, ne? Wenn
absolut.
Bei dem irgendwie.
Der war ja dann, ich hatte ja das Gefühl, der war ja paranoid.
Er fühlte sich
einfach um Kohle betrogen und Leute, wie RZA, den er eigentlich jahrzehntelang vertrauen konnte, musste, getan hat, da war ja gar kein Rankommen mehr von diesen Leuten an ihn.
Nee, genau. Also
das war ja wirklich krass. Ja, Rockefeller-Kette um Hals und.
Ja, darum geht es hier natürlich auch eben.
Okay, aber meintest,
paranoid war er ja auch.
Sein engstes Umfeld, also seine Mutter, war ja auch immer wieder irgendwie Interviewpartnerin von diversen Geschichten.
Mhm.
Kommt die hier auch zu Wort?
Nee.
Okay.
Nee,
ansonsten hat er, glaube ich, Geschwister.
Also komme ich zu.
Okay. Ich halte schon meine Klappe.
Nee,
aber ich bin voll gespannt. Alter.
Alles gut, weil also es ist eben, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, aber trotzdem dann unterm Strich einiges von dem bekommen, was ich wollte, weil das ist schon krass, ey, wie ein das wieder in diese Zeit versetzt und man dann irgendwie auch im Kopf wieder da ist, wie das war, als sein Debütalbum rauskam, Alter, und die Aufmachung und die ganzen Beiträge auf MTV und ey, die Grammys stürmen und Wu-Tang is for the children und Alter, also die ganzen Sachen. Der war natürlich mit Abstand die auffälligste Figur aus dem Wu-Tang-Clan.
Ja.
Jetzt gibt's hier Stimmen, die behaupten, er wäre sowas wie der Kopf des Wu-Tang-Clans gewesen. Da würde ich schon widersprechen.
Ja, voll.
Aber es ist schon, also er war, glaube ich, maßgebend, wenn es darum geht, dass im Clan dann auch jeder so seine eigene Persona bekommen hat und dass es halt auch irgendwo wichtig war dann für die Solo-Projekte, dass jeder so seine eigene Marke ist. Weil da ist er halt, also war natürlich ganz vorne mit bei und das Schöne ist, die springen dann schon auch, also sie fangen wirklich am Anfang an, quasi mit seiner Geburt. Russell Jones, wie er eben hieß. Und wie das dann seinen Verlauf genommen hat, weil er am Anfang ja schon wirklich mit seinen Cousins, GZA und RZA, halt eine andere Gruppe hatte. Und das noch weit entfernt vom Wu-Tang Clan war. Und ich meine,
All My Together, irgendwas mit Together war das.
All In Together.
All In Together, ja.
Klar. Die All In Together Now Crew. Mhm. Und da war er halt einfach noch Professor Rap, weißt du, also so mit Brille und einen auf Murder Clever und Brain gemacht und so. Und das ist halt, wenn du dir später irgendwie Dirt Dog anguckst, das ist halt echt eine Ecke weg. Und das ist schon lustig. Und das Coole wirklich, also was die Doku vielleicht besonders macht, weil du kannst hier, kriegst du auf jeden Fall ein bisschen Videomaterial zu sehen, was du unmöglich davor gesehen haben kannst, weil das aus den Privataufnahmen seiner Frau kommt.
Ja. Okay.
Er hat ihr relativ früh, als es dann losging mit dem Erfolg, hat er ihr eine Kamera besorgt so und die hat dann voll oft zu Hause halt Dinge dokumentiert. Cool. Und deswegen ist schon so dieser private Mensch, Russell Jones, beziehungsweise dann ja relativ schnell A$AWN Unique, durch die 5%er, denen er sich dann, also wo er von Papa Wu und GZA und Konsorten rangeführt wurde. Und er, das Ding hat er halt echt Wolle genommen. Und das hat ihm in der Zeit, glaube ich, schon auch ziemlich den Arsch gerettet, ne? Weil er da halt echt eben, da gehört ja sehr viel schon auch, fast schon Studium dazu, ne? Muss dann die ganzen, ganze Lektüre auf dem Zettel haben, sehr viel auswendig wissen und so. Und damit du dann überhaupt eben deinen Namen bekommst bei den 5%ers. Ja. Und das war dann halt eben irgendwann A$AWN Unique. Und dieser Privatmensch A$AWN Unique und die Stage Persona, Old Dirty Bastard, das sind halt wirklich zwei unterschiedliche Personen. Und das ist
daher
schon
auch der Titel der Doku dann.
Genau. Und durch diese Privataufnahmen, die eben seine Frau Aislinn Jones beigesteuert hat, kriegst du schon auch nochmal ein ganz anderes Bild von ihm. Oder halt siehst eine Facette, von der man so als Fan von Old Dirty Bastard halt nicht viel mitbekommen konnte. Sein Sohn, also sein ältester Sohn, der heißt auch Barson Unique, natürlich Jones. Der ist ähnlich wie die Mutter hier, ähnlich wie die Frau hier auch oft, kommt er zu Wort. Mhm. Die
ist
beiden
das auch der als Young DB rappt oder ist nochmal ein anderer?
Nee, das ist, ich glaube, das ist, oder bin mir ziemlich sicher, dass das ein anderer ist. Geschwister von ihm kommen auch zu Wort, sein Vater auch noch. Das ist nämlich entstanden, bevor der ist wohl 22 gestorben, aber die Interviews mit ihm stammen von davor. Und so kriegst du eben auch aus dem familiären Umfeld ein bisschen was. Die Eltern von seiner Frau, die werden auch ganz kurz gezeigt und sagen, da merkt man dann aber auch gleich bei der Mutter, sie sagt so, hey, ich würde gerne nichts über ihn sagen. Also die war nicht gut, auf den zu sprechen. Weil Aislinn war halt wirklich so Highschool-Sweetheart, ne? Und der hat die damals halt schon war sehr hinterher und das fanden die Eltern halt nie cool, weil er da eben schon der war und so Russell Jones war halt schon von Anfang an auf jeden Fall jemand, der sehr gegen den Strom schwamm. Und
ja, aus Prinzip wahrscheinlich immer.
Na, also das finde ich schon auch krass, weil das kommt in der Doku schon auch ein bisschen raus, weißt du, weil so diese, wie das dann endete in der Paranoia und aber schon auch dass er das von Anfang an ein bisschen anders angehen wollte. Ja. Und das hörst du auch in seinen Texten so. Der hat halt recht früh erkannt, weil der ist clever gewesen.
Ja, voll.
Der hat schon recht früh erkannt, wie die Strukturen auch im Music-Business sind. Ne? Dass A&Rs halt über deine Karriere entscheiden können und dass, wenn dann Geld verdient wird, viel zu viel beim Label hängen bleibt und all das. Ne? Also
stimmt.
Deswegen ist es auch schon auch spannend, dass hier halt Dante Ross, sein A&R von damals, dass der hier halt auch super viel zusagt. So. Ah, und der kommt eben auch zu Wort. Genauso wie seine, die vom Label dann als seine Beauftragte quasi engagiert wurde.
Bei Elektra dann, oder?
Genau, bei Elektra. Und deswegen ja auch Dante Ross dann sein A&R. Aber warte mal, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wie sie heißt. Sophia Chang. Und sie, das ist auch so krass, wie sie beschreibt, ne, wie das damals war, so mit eben Wu-Tang und wie es dann losging mit Steve Rifkin und Loud und eben den A&R von Elektra und Co. Und sie halt immer mittendrin und war halt so mit Dirty. Also wirklich enger ging's nicht. Und er war auch die Person, die sie angerufen hat, wenn irgendwas war und so, die er dann angerufen hat. Und wie sie den Moment beschreibt, als er dann bei Rockefeller war, nachdem er aus dem Knast kam, sie dort ist, ihn jetzt das erste Mal sieht nach Jahren und er so zugedröhnt ist, dass er sie nicht wiedererkennt.
Fuck, Alter.
Wo sie jetzt sagt, da ist mir halt einfach mal kurz das Herz gebrochen. Und deswegen, also so, da gibt's halt schon Momente, wo du echt merkst, so, das sind so Gänsehautmomente, weil wenn du das halt damals irgendwie auch verfolgt hast, alles, wie das mit ihm gelaufen ist und so, das ist ja schon, hat natürlich auch eine sehr tragische Komponente. So, vom Clan kommen nur Raekwon und Ghostface zu Wort. Der Rest nur über Einspielungen von irgendwelchen alten Aufnahmen. Und dann hast du halt diverse Journalisten, Historiker, Aktivisten und solche Leute, die sich zu Wort melden, halt auch eben die Zeit damals halt auch mitbekommen haben, Leute, die ihn interviewt haben und so. Schon auch echt spannend. Und wer sehr prominent auch zu Wort kommt, ist Mariah Carey. Weil die
Fantasy Remix.
Genau. Und darüber spricht sie halt sehr detailliert. Also wie das zustande kam, wie eben die Idee vom Label kam, jetzt mit Oh Dirty und so. Und wie er dann ankam und das Ding halt zu seinem gemacht hat. So und wie auch mit dem Videodreh und so, wie er abgegangen ist. Und ich meine, das war natürlich der Moment, der ihn in ganz andere Sphären katapultiert hat. Ne? Also, weil dann war er eben als Marke Old Dirty Bastard halt auch Leuten bekannt, die nichts mit dem Wu-Tang Clan am Hut hatten. So, weil dieses Fantasy-Remix, das ist natürlich übelst durch die Decke gegangen und das wurde ja auch viel zu lange danach noch auf Partys gespielt. Und ich meine, das ist immer hart, Alter. New York in the house.
Ja, Mann.
Ja, also schon krass, was der Typ popkulturell für einen Einfluss genommen hat. Ne? Und also allein dafür und eben für diese vielen Momente, die du so bestimmt noch nicht gesehen hast, lohnt sich das.
Okay, cool.
Auch wenn die inhaltlich, glaube ich, überschaubar viel bietet.
Ja, 90 Minuten ist jetzt ja auch nicht so die ewig lange Zeit.
Nee, eben. Aber so dieser, also wie es dann eben mit ihm bergab gegangen ist. Und natürlich haben da Drogen mit reingespielt, aber was ich vorhin sagen wollte, so diese Paranoia oder diese Skepsis, die er von Anfang an mitgebracht hat, was das ganze Musikbusiness angeht, die war schon auch begründet, auch wenn das viele damals aus seinem direkten Umfeld natürlich irgendwie so als seine, ja, jetzt ist der wieder auf was für einen Film auch immer, hat sich halt dann Jahre danach rausgestellt, der hatte mit so vielem Recht, also vor allem was diese Paranoia angeht von das System ist hinter uns her und weil irgendwann kam raus, dass das FBI halt seit die angefangen haben Musik zu machen, haben die Wu-Tang beobachtet, verfolgt und eine übelst fette Akte für jeden einzelnen Wu-Tang-Member angelegt, so, und deswegen.
Ja, klar, wer sich Killer nennt, Ghostface-Killer oder.
Ja, er braucht sich nicht wundern, klar, also mit dem, was sie promoted haben, aber trotzdem halt, also nicht in der Ausführlichkeit, wie es eben Dirty halt die ganze Zeit vermutet hat oder so. Und deswegen, da war schon auch viel dran. Aber wie es dann eben verlaufen ist, Alter, mit so dann Knast und danach eben Rockefeller und so, das war für mich halt auch echt so bitter, Alter.
Dann gab es ja noch dieses eine Album, ich glaube Koch war das, Koch hatte da irgendein Sublabel, The Trials and Tribulations of Russell T. Jones und so.
Genau, ja.
Schwierige Geschichten.
Ja, und das war auch, da war auch nichts Brauchbares mehr drauf, Alter. Und ich meine, also das Ding ist ja sowieso der Unterschied, ne, zwischen ersten und zweiten Album, weil ich war beim zweiten Album auch schon so.
Das war Nigga Please dann, oder?
Genau. War ich halt auch schon so, Alter, was? Was zur Hölle ist das jetzt?
Das war, Neptunes haben was und, produziert da drauf und so.
Ja, ich meine, ich fand die Neptunes-Sachen gingen noch irgendwie klar, aber also auch, und ich meine, der ist ja damals schon bei den Musikvideos und so, hat er sich ja gerne in Klamotten gesteckt, die halt Referenzen an Black Cinema und sonst was darstellten. Und das I Got Your Money, war das das Video?
Ja,
das,
ja,
das ist ja auch komplett Dolomite.
Ja, genau,
so.
Genau. Ja.
Und deswegen ja auch dieses, er hat ja auch Zitate aufgenommen in seinen Texten und so von Dolomite und so. Also das ging dann, glaube ich, schon nochmal so weit, dass da halt viele Leute auch nicht geblickt haben, was los ist. Aber das war halt auch schon der Punkt, da waren die Skandale rund um ihn schon so groß, dass das Label vorsichtig war mit Marketing und deswegen das zweite Album wurde ja lange nicht im gleichen Ausmaß promoted wie das erste. Und da wurde es dann eben schon schwierig, weil da hat er sich dann halt irgendwie zurückgelassen gefühlt und da ging es los mit der Paranoia in Kombination mit halt Drogenkonsum und eben einem Umfeld, was da schon nochmal andere Dinge ermöglicht hat als halt davor. Und da hat halt eins zum anderen geführt und dann ging es echt bergab. Und das ist schon auch krass, wie dann eben seine Frau und seine Kinder beschreiben, wie sie halt dann das wahrgenommen haben, als der immer abwesender dann auch nicht nur körperlich abwesend zu Hause war, sondern wenn er dann da war, halt auch einfach geistig abwesend und die nicht mehr im also nicht mehr eben diesen A-Sound Unique hatten, so der verschwand halt immer mehr.
Ah, ja, scheiß Drogen halt, wa?
Ja, also das ist eben eine Kombination aus echt vielen Sachen, aber...
Ich meine, die werden sicherlich die Paranoia dann auch nochmal intensiviert,
ja,
verstärkt
eben
haben.
Also zumal der sich dann schon auch ganz andere Substanzen noch reingepfiffen, ja, und dann kamen da halt noch Medikamente dazu und so. Und am Ende hieß es ja auch, also Todesursache ist ja wohl auch, also die offizielle Variante ist ja auch, dass es halt eine Wechselwirkung war von Medikamenten und Kokain.
Ja.
Ja, also.
Wir hatten ja auch schon mal wieder drüber gequatscht, ja. Wer ist unser Lieblingsrapper vom Wu-Tang Clan sozusagen?
Ja.
Um den kann man nie rum, so, ja.
Hey, und Mann, Alter, das ärgert mich so. Ich muss da wirklich nochmal an einen meiner Freunde ran,
ja,
und dem auf den Sack gehen, weil das muss irgendwo aufgetaucht sein, weil wir haben ja damals, also ich habe Old Dirty zweimal live erlebt.
Mhm.
Einmal mit dem kompletten Wu-Tang Clan beim Konzert in Biel und einmal hat er mit Buda Monk in Zürich gespielt.
Ah ja, das war das, wo das Foto
mit genau
dir in der Lederjacke
richtig
entstanden ist.
Weil da haben wir ihn interviewt, so ja, vor der Show haben wir ein Interview gemacht.
War das im Kontext auch von Buda Monk, The Prophecy, dem
genau
Album? Ah ja. Also 98 um den Dreh dann, oder?
Ja, ich glaube sogar 97, oder?
Ja, kann sein.
Ja, genau. Buda Monk hatte Guts Like Come On Through halt gerade
genau
raus, ne, so, und dann sind die damit getourt und, oder wie hieß das Album?
The Prophecy.
The Prophecy, genau, hast du gesagt. Und dann sind die beiden eben zusammen auf Tour und dann haben wir die interviewt und hatten richtig viel Zeit dafür, weil wir haben uns halt immer übers Radio dann akkreditiert und dann haben wir eben so mit denen Interviewslot bekommen. Und da hingen wir halt Backstage mit denen ab, ne, so, und Alter, der war schon so hart unterwegs auf weiß nicht was so und hat dann während des Interviews die ganze Zeit lallend seine Pistazien gefressen. Es war so lustig. Also, und hat sich da auch voll oft verrannt in irgendwelche Antworten, wo Buda Monk dann noch einigermaßen bei Sinnen so das verbal dazwischen grätschte und meinte, nee, nee, ist so und so. Und das haben wir eigentlich die ganze Zeit gefilmt. Also der eine Kumpel, der ist dabei, war, der hat es gefilmt und das Tape ist halt irgendwie verschollen.
Ja.
Und das ärgert mich total, Alter, weil es wäre natürlich auch Material, was fürs Internet irgendwie wertvoll wäre,
klar,
weil der saß da in seinem Hilfiger-Pulli und seiner Latzhose und hat dann eben mit seinen Cornrows und dann hat er da diese Pistazien gefuttert und mit seinem, mit seinen Grills, die er hatte, war das eh schon eine üble Sauerei. Und dann war er halt echt noch auf allem Möglichen, so, und wir halt echt noch super jung und mörderunschuldig und fragen ihn dann da so und sprechen ihn dann auch.
Wie schmeckt denn die Pistazien?
Nee, mein Kumpel hat ihn auch knallhart drauf angesprochen, dass er dann auf seinem Debütalbum halt irgendwie an einer Stelle auch von Heroin spricht,
ja,
ne? So. Und das war eben eine der Fragen, wo Buda Monk dann dazwischen so, weil Old Dirty so, ja klar, was, warum und so, warum nicht. Und Buda,
hast du was?
Und Buda Monk halt gleich so, hey, nee und so. Und dann Dirty so, ja, nee, hat sich gereimt so. Und
ja, okay.
Ein bisschen beginnermäßig, ja, der Reim ist fett. Ist fett. Ja, also, und das war so cool, Alter. Und wir saßen da mindestens 2 Stunden.
Ja.
Haben wir
ja,
da mit dem gechillt und halt über alles Mögliche gequatscht. Und das, deswegen hatte ich, ähnlich wie bei Method Man, halt irgendwie zu Old Dirty nochmal eine spezielle Bindung.
Mm.
Weil, also für mich waren, ich glaube, so rap-technisch fand ich halt schon auch Inspector Deck immer am krassesten. Aber ich konnte halt wirklich einigen aus dem Wu-Tang Clan wahnsinnig viel abgewinnen. Und jeder hat mich halt irgendwie mit seiner Art bekommen.
Ja, voll.
So.
Und
das
seine
ich
Art war ja auch einfach geil, dass er
und das
immer
halt
wieder
das
mit dem Singen reingebracht
ja,
hat. So.
Und das ist halt eben auch was, deswegen da wollte ich noch drauf, was der popkulturell für einen Einfluss genommen hat mit seiner Art, nicht nur aufzutreten als Persona, sondern auch wie der mit Lyrics umgeht.
Mm.
Na, also da zum einen das Einbringen von so Soul Backgrounds, aber das halt so zu so einem eigenen Ding zu machen und dieses ganze, das Gesamtpaket, weißt du, dass du halt sagst, ey, Old Dirty Bastard, 'cause there's no father to my style. Die Idee ist natürlich schon Bombe, Alter, damit hat er mich von Anfang an bekommen, aber dann eben auch so zu rappen, dass du einfach Worte singend dehnst, damit es dann passt, weißt du, also so
ja, aber
Psycho
eben auch die
Killer
trifft.
Norman Bates, my producer slam. Alter, das ist so krass, also das hat's einfach wirklich, das war ja für die meisten wirklich so, what the fuck? Also irgendwie wie so ein Autounfall.
Mhm.
Total faszinierend und du kannst nicht weghören, weil das irgendwie, du hast sowas halt noch nicht erlebt.
Ja, Mann. Und bei mir hat sich's einfach immer wieder ins Gehirn eingebrannt, Alter, wenn der was in der Art rausgebracht hat,
ja,
das so funktioniert.
Also das erste Wu-Tang-Album und dann sein Solo-Album, Alter, für mich war es immer Brooklyn Zoo.
Ja.
Alter, ich hab's so gefeiert mit diesem Klaviersample.
Killer, ja, das war so auch spannend. Jetzt, du meinst den Track. Ich fand's ja auch mal spannend, weil, also für mich war es ja sowieso mal spannend, was da für Ausgründungen entstanden sind, ja. Die Mehrheit vom Wu-Tang Clan kam ja aus Staten Island. ODB war ja dann Brooklyn Representer. Ja. Und hatte da auch, eben auch eine Clique, Brooklyn Zoo. Mhm. Unter anderem Buddha Monk, über den du gerade schon gesprochen hattest. Ja. Gab's halt noch ein paar andere. Was ich fand ja 12 O'Clock damals 12 mit O'Clock seiner Stimme, super. Alter. Ja, war ja relativ früh auch mit einem Track auf dem Nutty Professor, also dem Film mit Eddie Murphy voll represented. Gut. Und ey, da wollte man halt immer mehr wissen, aber war halt einfach noch nicht so reif, dass es so in die Breite und Tiefe gehen konnte. Mhm. Ja, da hat er auch echt ein paar interessante Leute an den Start gebracht.
Naja, und eben, also alles, was so irgendwie so seine Aura und
voll.
Das haben die halt auch, man hat eben auch gemerkt, wie der sich stilistisch mit eingebracht hat. Ne? Mhm. Also sie sprechen hier zum Beispiel über das Fotoshooting von dem Cover-Artwork von seinem Solo-Album.
Ja.
Also ich meine, für die, die es nicht wissen, das Cover seines Soloalbums Return to the 36 Chambers ist eine Welfare Card. Also das ist wirklich so, als würdest du halt irgendwie diese, wenn dein Bürger heißt dieser Ausweis, den du kriegst, wenn du eben Bürgergeld beziehst, so da kriegst du ja dann auch so eine Plastikkarte. Mhm. Das ist ungefähr das gleiche, als wenn das so das Albumcover ist. Es ist halt einfach so, dass dann das Label halt auch gesagt hat, so, Alter, was? Und dann aber, dass er ankam, so, ja, mein Kumpel hat da eine total verratzte Bude und so, da gehen wir hin, weil das war nicht bei ihm, sondern halt eben von irgendwie Cousin XY. Und dann halt da nur dann erstmal Schnaps ausgeleert auf dem Boden und da noch Aschenbecher in die Ecke geworfen und so, damit es halt noch verratzter aussieht, weil das so sein Bild war irgendwie, was er halt möglichst abgefuckt irgendwie sich zeigen wollte. Und hat immer sich stilistisch eben da so eingebracht. Und deswegen war irgendwie so dieses Gesamtpaket, fand ich so krass.
Ja.
Also auch dieses Ding, Alter, bei Brooklyn Zoo, wie er mit dieser Brille, wo nur noch ein Glas drin ist und diese Mütze drüber. Und ich so, Alter, was zur Hölle? Was ein Typ, ey. Ja, also ich hatte immer irgendwie einen speziellen Draht zu dem. Was auch nicht, ich fand den immer krass. Und deswegen tat das dann so weh, als das auch eben musikalisch dann irgendwie so Bach runterging. Das so, Digga, was? Also ich konnte auch am ehesten dann noch so Hip-Hop-Drunkies mit Alcoholics.
Ja, stimmt.
Das habe ich gefeiert.
Ja, gut, das war ja auch schon noch in der 90er,
glaube ich. Ne? Genau. Ja, genau. Aber eben, also spätestens alles nach 2000, so wurde es dann halt echt schwierig. Mhm. Ja, schade. Ja, aber eben, man kriegt dann, also gerade wenn man nichts weiß, ist es unter Umständen an manchen Stellen schon zu sehr Deep Cut. Aber ich glaube, man kriegt einen ganz guten Umriss und ich bin halt auch einfach herzmäßig wahrscheinlich ein bisschen gnädiger mit der Doku, als ich sein müsste, weil, wie gesagt, jetzt mal so rein auf Papier und das, was inhaltlich geboten wird. Und auch, wie es filmisch umgesetzt ist. Ne? Du hast da Talking Heads, bisschen Archivmaterial und Offsprecher und so. Ganz klassisch. Weil Regisseur Sam Pollard, der hat schon 70 Producer-Credits, 33 Regie-Credits, hat schon die Oscar-nominierte Doku Four Little Girls von Spike Lee produziert. Er hat Dokus gemacht über Martin Luther King, hier dieses MLK, FBI-Ding, Mr. Soul und der, also ganz schon viel so Musiker-Dokus oder politische Figuren dokumentiert und das ist schon, scheint das Ding. Und witzigerweise ist Jason Pollard, der Vater, der auch eben krasser Produzent ist und viele Dokus gemacht hat, auch im Schnitt zugange war, witzigerweise da bei Inside Man, also irgendwie scheint es dann eine Spike Lee Connecte zu geben, aber das ist hier sein einziger Regie-Credit, also wir sind hier als zwei Regisseure gelistet, Und produziert haben das aber eben eigentlich die Familie von Dirty, so seine Frau, also Witwe, sein Sohn und eben sein A&R, Dante Ross, haben das hier produziert. Mhm. Ja, und das ist also für Fans klar, musste machen, auch wenn es halt eben so ein bisschen die reißerische Variante ist, aber das verkauft sich wahrscheinlich am besten. So, jetzt habe ich noch Punkte, da gibt es aber nicht viel zu, weil auch hier wieder nur eine IMDb-Zahl, die ist bei 7,2, kein Metascore und auf Letterboxd waren das irgendwie 132 Logs oder so, das hat hinten und vorne nicht für einen Durchschnittswert gereicht. Jetzt musst du trotzdem raten.
Ja, ich glaube, du bist bei gnädigen 8 Punkten gelandet.
Ja, das ist wieder richtig.
Alter. Null Runde hingelegt und mit 0,5 Punkten in den Sieg eingefahren.
Korrekt, Alter. Geil. Da wird sich Guess aber freuen, ey. Alter, mit so einer knappen Kiste, ey, macht er hier die Nullrunde. Geil, Alter.
Ich freue mich. Aber ich freue mich vor allem, dass du hier dieses Projekt mitgebracht hast und wir darüber quatschen konnten. Mega. Ich werde mir die auf jeden Fall auch reinziehen,
ja,
definitiv.
Ach man, dirty. Ja, also ich habe auf jeden Fall, auf Minidisc habe ich noch große Teile des Interviews,
ja, geil,
mit dem.
Geil, geil.
Aber eben, da war halt auch ein Atze mit einer Kamera dabei. Und,
ey,
Alter, also von
ich drück einfach so wahnsinnig die Daumen.
Das wäre so cool.
Ja, ey. Ich habe ja, mein bester Atze Jakob ist ja auch immer wieder deep im Rap, ja, Labyrinth unterwegs und hat immer irgendeinen Rapper, eine Gruppe oder was auch immer. Sein Fokus ist ja vor allem Südstaaten, aber auch Berlin. Und da hat er mich auch angehauen. Ey, du hast doch irgendwelche alten VHS-Kassetten. Ich suche ein Video von Da Force, ja, waren zwei Rapper aus Berlin. Mhm. Hast du das noch? Ich finde ausschließlich, was man im Internet findet, ist ausschließlich ein Tagesspiegel-Interview mit einem der beiden, wo halt das Video erwähnt wird.
Okay.
Aber man findet es einfach nicht. Mhm. Und ich hatte mir dann Freitagnachmittag nach der Arbeit kurz Zeit genommen und habe dann in meinen ausgeleierten VHS-Player ein paar Dinger. Und ich habe leider nicht das komplette Video, aber eben zumindest, weiß nicht, eine Minute. Und dann wurde es unterbrochen, weil da dann eben.
Hast
du
dann Porno drüber
Chanel
aufgenommen?
Ja, nee. So, das kam erst stinken später. Nee, weil dann, wie ist er, Chanel, glaube ich, dann mit dem Interview der beiden
so
wieder fortgeführt hat.
Ja, aber immerhin.
Ja,
ja, das müsste man eigentlich auch
aber
mal machen.
Aber ich muss auch
also
mal alles digitalisieren. Voll,
ja,
Alter.
Ja.
Das, und auch, ich habe ja meine
Rap-Sendung und
ja,
so.
Ja, ja. Und da gibt's auch so ein, ich habe dann auch, was ich überspielt hatte, war dann eben auch irgendeine aufgenommene Kacke, aber das hatte ich dann mit Wu-Tang-Stuff. Hatte ich null in Erinnerung. Immer wenn irgendwas von Wu-Tang auf Viva oder im TV lief, habe ich dann auf Cut-Button gedrückt. Da muss ich auch mal
gemacht,
abchecken.
Alter.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist auch noch nicht alles digitalisiert und auf YouTube einsehbar. Aber ich habe ja auch noch meine ganzen Interviews, waren wahrscheinlich deutlich weniger als du, als du die gemacht hast. Halt auf Kassette.
Ja,
den
eben,
muss
ich
auch
muss
mal
das auch mal alles
digitalisieren, Alter.
Das wäre schon geil.
Wird ja immer nur schlechter, das Zeug.
Für die Nachwelt konservieren hier.
Ich habe lediglich dann irgendwie die Gunst der Stunde damals genutzt und dann wenigstens die Shoutouts halt schnell an mich digitalisiert, damit ich da im Internet prahlen kann. Als
ja, siehst du, das muss ich auch noch machen. Da sind mittlerweile echt einige Tote dabei, Alter. Hier. Also angefangen mit Dirty, aber ja auch so Big L und Freaky Tar und Konsorten. So, ne. Na gut,
jo.
So viel zum mal wieder einem kleinen Hip-Hop-Ausflug.
Ja, ich freue mich, ne? Nachdem ich ein paar ernstere Geschichten mitgebracht habe. Das war
genau,
die
du hast den Nazi-Content,
so
ich bin im Content. Schön, bezeichnend. Ja, cool. Also wenn du nichts mehr hast, dann würde ich mich wie üblich bei den Leuten bedanken, die uns supporten. Ihr seid die Geilsten, ihr dürft das auch gerne weitersagen und verschenken und so weiter und sowieso bewerten, abonnieren, das ganze Übliche.
Genau, drück die Glocke.
Ja, drück die Glocke, das was Dave gesagt hat. Ja, vielen Dank, Dave.
Danke
war mir
dir.
Wie immer ein Fest.
Ja, Mann.
Dann sind wir raus.
Peace.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.